Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie Till Übelacker. Heute beschäftigen wir uns mit dem Brexit. Die Abstimmung liegt ja inzwischen schon knapp 18 Monate zurück und die Verhandlungen laufen bisher ziemlich schleppend. Welche Folgen hat der Austritt Großbritanniens eigentlich für ein grünes und ökologisches Europa? Genau darüber diskutierten Experten in der Heinrich-Böll-Stiftung auf einer Fachtagung. Am Rande der Veranstaltung hatte ich die Möglichkeit, mit zwei Teilnehmern zu sprechen. Mein erster Gesprächspartner ist John Worth, ein bekannter Blogger und Kommunikationsberater. Er arbeitet insbesondere zu EU- und Klimapolitik. John, worum genau ging es auf der Fachtagung und welche Stimmung hast du unter den Experten wahrgenommen?
Viele haben Angst, dass Umweltstandards in Großbritannien gehen runter nach dem Brexit, obwohl es gibt manche Stimmen, die genau den Gegenteil sagen. Zweitens in Sachen Energiepolitik, da gibt es einen Streit um erneuerbare Energien in Großbritannien, die ja mittlerweile steigen im Prozentsatz der Stromproduktion in Großbritannien. Aber es gibt immer noch aus deutscher Sicht auch dieses problematische Hinkley Point Atomkraftwerk, was gerade gebaut wird. Da gibt es jetzt großen Fragezeichen, geht dieses Bau der neuen Atomkraftwerk weiter wegen die wirtschaftlichen Probleme in Großbritannien nach dem Brexit. Also da haben wir leider keine Antworten, also wir kennen nur die Fragen. Und Großbritannien war jahrelang ein starkes Partner für Deutschland in Sachen Klimapolitik und Klimaziele. Und da hatten viele Referenten Angst, dass Großbritannien hat nur Interesse, jetzt Brexit durchzuführen und hat dann wenige Zeit und Interesse an Klimapolitik. Und dann die zweite Runde hier ging um die Zukunft der Europäischen Union nach dem Brexit. Da gab es manche Politikfelder, besonders Verteidigungspolitik, Außenpolitik, soziales Europa, Financial Transaction Tax zum Beispiel, wo Leute hatten Hoffnung, dass es könnte die Europäische Union besser gehen nach dem Brexit. Das Negative war, inwiefern Brexit verwendet Ressourcen auf die Brüsseler Seite. Das bedeutet, dass tiefgehende Reformen sind nicht so einfach zu machen, weil Brüssel konzentriert sich auf die Austrittsprozedur der Briten. Da gibt es auch eine Diskussion um Demokratisierung der Europäischen Union. Was für Möglichkeiten gibt es nach dem Brexit? Die Grünen mögen sehr gerne diese Idee der transnationalen Wahllisten. Das haben wir hier heute diskutiert, weil es gibt 73 freie Sitze im Europäischen Parlament nach dem britischen Aus. Dann könnte man diese Sitze für eine Art transnationale Listen verwenden. Also die meisten Referenten hier waren dafür. Also es gibt so ein Selbstbewusstsein und ein bisschen Optimismus, was die Europäische Union machen kann nach dem Brexit. Die Optionen auf der britischen Seite sind eher deprimierend. Also grundsätzlich hier heute, fast alle haben akzeptiert, dass Brexit wird stattfinden, dass es gibt kein einfaches Weg, das irgendwie rückgängig zu machen. Aber dass die Folgen sind auf beiden Seiten schlecht, grundsätzlich, aber auf jeden Fall schlechter für die Briten als für die restlichen Länder der Europäischen Union. Wir haben auch manchen sehr spezifischen Dingen entdeckt. Energiemärkte zum Beispiel. Strom wird von Frankreich nach Großbritannien exportiert, also dem Hauptinsel von Großbritannien. Von Großbritannien nach Irland, also nach der irischen Republik und von da nach Nordirland. Ja? EU zu Nicht-EU, zu EU und zu Nicht-EU. Ja? Also wie funktioniert überhaupt so ein Energiemarkt nach dem Brexit? Oder Fischereipolitik. Wenn Großbritannien keine Fischequoten im Common Fisheries Policy kriegt, wer entscheidet dann so eine Fischereiquote, kriegt Großbritannien? Die sind ja von so sehr, sehr komplizierten Fragen, die wir zumindest heute erleuchtet haben, aber nicht in allen Fällen beantwortet haben hier heute.
Okay, bisher sind die Verhandlungen ja noch nicht so wirklich vorangekommen. Nigel Farage zum Beispiel, aber auch Hardliner der Tories kommentieren die Verhandlungen ja sehr, sehr negativ. Falls es keine Einigung gibt, könnte Großbritannien auf den Status eines WTO-Drittlands zurückfallen. Diese Hardliner wollen die Verhandlungen lieber scheitern lassen, bevor es aus ihrer Sicht zu einem schlechten Deal kommen könnte. Daher meine Frage, gibt es auch proeuropäische Kräfte, die darauf spekulieren? Denn heute ist ja das Szenario No Deal Means Remain diskutiert worden.
Nein, also so ein Vorschlag kommt von den proeuropäischen überhaupt nicht. Wie wir sagen auf Englisch, it might be a small silver lining in the No Deal Cloud oder sowas. Grundsätzlich Ich finde, die meisten britischen, so pro-europäer, sind eher pragmatische Menschen. Die wollen was Gutes für Großbritannien, die wollen keinen wirtschaftlichen Schaden für Großbritannien. So ein No-Deal-Outcome wird auf jeden Fall negativ und hart für Großbritannien sein und auch in die Monaten im Voraus. Wenn es sieht so aus, dass Großbritannien geht raus aus der Europäischen Union ohne ein Deal, das wird wirtschaftlich hart sein für Großbritannien. Das ist dann meiner Meinung nach höchst unverantwortlich, dahin zu steuern, mit der Ahnung, dass es so schlecht ist, dass man kann dann alles am Ende retten, dass es so schrecklich ist, dass die Briten dann entscheiden, genau den Gegenteil, dass sie doch noch bleiben. Was dahinter steht auf jeden Fall, ist dieses so Zeitspiel. Was wird wann in welche Reihenfolge entschieden? Und wenn dieses Zeitdruck so hoch ist, und da stehen dann auf dem Tisch, entweder bleiben oder völlig raus, dann diese Hoffnung, dass Großbritannien doch noch bleibt, es wird dann vielleicht steigen. Aber so ein Spiel halte ich für höchst gefährlich. Und ich hoffe, dass die britische politische Krise kommt weiter im Voraus. Weil was klar ist, ist, wenn Theresa May die Brexit-Verhandlungen immer noch steuert, wie sie die Verhandlungen jetzt steuert, es gibt keine Lösung in Sicht. Dann, was könnte passieren? Mir wäre es lieber, wenn vor so ein Cliff-Edge-Szenario, dass Großbritannien hätte eine Neuwahl oder in Zusammenarbeit mit den EU-Institutionen, man eignet sich auf eine Verlängerung der Artikel 55-Periode oder sowas, dass man findet irgendeinen anderen Weg. Was gerade Situation ist, Brüssel kennt jetzt, dass diese Lage könnte jetzt richtig ernst sein, aber es gibt keine einfache verhandelte Lösung gerade in Sicht, weil Theresa May hat nur so eine knappe Mehrheit und kann nicht effektiv verhandeln. Aber dieses No Deal und damit Remain, das halte ich für nicht nur unwahrscheinlich, sondern für höchst gefährlich. Als Strategie. Und ich kenne keine Pro-Europäer, die das als Strategie haben.
In der Brexit-Debatte stellten Einwanderungsfragen ja ein erhebliches Motiv der Leave-Kampagne dar. Viele EU-Bürger stehen also vor der Frage, wie sie in Zukunft in Großbritannien oder der EU leben und arbeiten können. Was ist deine Einstellung zu dem Thema?
Ja, also meine persönliche Lage als Brite in Deutschland ist auf jeden Fall besser als der Lage der Deutschen in Großbritannien. Ich weiß, dass Deutschland bleibt ein relativ offenes Land für Einwanderung. Ich weiß, dass ich werde einen Weg finden, auf jeden Fall hier zu bleiben. Heute ist eigentlich genau 4 Jahre nach meiner ersten Wohnungsanmeldung in Deutschland. Also ich habe dann 2 Jahre noch, bis ich die Einbürgerungsprozess hier anfangen kann. Meine einzige Sorge ist, wenn Großbritannien schon raus aus der Europäischen Union ist, doppelte Staatsbürgerschaft ist dann für Briten dann ausgeschlossen. Bedeutet, dass nach März 2019 müssen Briten dann britische Pässe abgeben, um deutsche Pässe zu kriegen. Das würde ich persönlich tun, weil meine persönliche Zukunft ist hier und nicht mehr in Großbritannien. Aber ich hoffe, dass wir finden eine Lösung zu diese Frage der doppelten Staatsangehörigkeit. Wenn ich gucke nach Großbritannien zurück, da ist der Lage viel, viel schlechter, auch für die Briten. Meine Familie, meine Eltern reisen ganz viel, haben keine Ahnung, wie das dann weitergeht. Die sind die alltäglichen Dinge, die für normalen Bürger so kaputt gehen können wegen Brexit. Also das ist, was mir die größten Sorgen macht, ist, wenn ich Blick nach Großbritannien so, viele von diesen alltäglichen Sachen können kaputt gehen. Ich habe für meine persönliche Situation habe ich auf jeden Fall Lösungen. Also das ist gar kein Problem. Aber wenn ich schaue da zurück, also was ist da schief gegangen? Dieses Großbritannien, wie ich vorher kannte, ist irgendwie verloren gegangen. Das macht mir Sorgen.
Im Anschluss hatte ich die Möglichkeit, mit Ray Cunningham zu sprechen. Vor einigen Jahren war Ray Cunningham Direktor der Deutsch-Britischen Stiftung für das Studium der Industriegesellschaft. Heute arbeitet er für den Greenhouse Think Tank. Die Ausgangslage im Bereich Umwelt- und Klimapolitik ist unübersichtlich. Verliert Deutschland neben der Wirtschaftsmacht Großbritannien auch einen Verbündeten in Sachen Klimaschutz? Und welche Rolle hat der Akteur Großbritannien denn bisher in diesem Zusammenhang eingenommen?
Die allgemeine Auffassung ist, dass die Briten in Sachen europäische grüne Politik eher als Bremse funktioniert haben. Aber wenn man unter Experten gerät, ich bin bei weitem keine Experte auf diesem Gebiet, die erzählen mir, dass das nicht so sehr die Wahrheit entspricht, sondern dass in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in Agrarpolitik und in Klimapolitik, die Briten eher zu den Vorreitern in Europa gehört haben. Und die Deutschen auch. Aber die grüne Transformation, die wir in der Bewegung und in den Parteien voranbringen wollen, das beinhaltet mehr als die traditionellen grünen Bereichen wie Agrarpolitik und Energie. Der ordnungspolitische Rahmen in Deutschland ist eher, würde ich sagen, für eine grüne Transformation brauchbar, als sie es in England ist, wo man kaum von Ordnungspolitik spricht. Der Begriff ist kaum bekannt in England und die Grundhaltung und Grundstimmung ist eher für ein sehr liberales Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft. Das heißt, die meisten und vor allem die konservativen Politiker gehen davon aus, dass die Politik sich völlig aus der Wirtschaft oder so weit wie möglich daraus zu halten hat.
Worin besteht denn nun die Dynamik nach dem Brexit? Kann die EU ihre Zielvorgaben ohne Großbritannien überhaupt einhalten? Oder stehen die verbliebenen EU-Staaten nach dem Verlust Großbritanniens unter Zugzwang, die eigenen Anstrengungen zu verstärken und die Klimaschutzmaßnahmen zu verschärfen?
Wenn man das berechnet auf die Ziele unter Paris, da waren die Engländer unter den Vorreitern. Das stimmt. Und um das nachzuholen, da müssen die anderen dann etwas mehr tun. Ich sagte vorhin, dass die Klimapolitik eines der Bereiche ist, wo die grüne Politik, kleingeschrieben jetzt in England, etwas weiter voran ist. Und ich kann das nur erklären dadurch, dass der Versuch, ein Land irgendwie homogen zu beschreiben oder die Politik, die nationale Politik homogen zu beschreiben, ist immer eine Versuchung, aber es führt immer irre. Die Klimapolitik ist fast ein selbstständiger Raum, der sich gut befestigt hat, zumindest rhetorisch in Großbritannien. Und ich glaube, es wird hier weiterhin nach Brexit auch so bleiben. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Briten versucht sein werden, etwa aus Paris auszutreten. Gar nicht. Wie es sich mit der breiteren grünen Politik in England weiterentwickelt, das ist viel schwieriger vorauszusagen, denn das hängt in vielerlei Hinsicht von den Handelsabkommen ab, die Großbritannien jetzt mit dem verbleibenden EU erreichen wird, also vom Ende der Abhandlungen, der Brexit-Abhandlungen.
Großbritannien hat eine neutralere Position zur Atomkraft als Deutschland. Theresa May hat angekündigt, auch aus dem Euratom-Vertrag aussteigen zu wollen. Welche Perspektiven ergeben sich dadurch für das Atomprojekt Hinkley Point?
Diese ganze Frage, also mit Hinkley Point und der Wiederbelebung der nuklearen Politik, Atomkraftpolitik in Großbritannien, ist unwahrscheinlich komplex. Der große Unterschied ist, dass die Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland sehr breiten Fuß in der Bevölkerung hat und natürlich besonders stark in der Geschichte der grünen Bewegung in Deutschland. Es spielt nicht ganz die gleiche Rolle in England. Und insofern ist vielleicht, schätzungsweise, eine Mehrheit der Bevölkerung in Großbritannien, denke ich, ist wahrscheinlich noch positiv gestimmt Atomkraft gegenüber, was nicht der Fall in Deutschland ist. Und das erklärt auch, warum die britische Regierung Erfolg hatte mit dieser Politik einer Wiederbelebung der Atomkraft, weil rein wirtschaftlich, rein finanziell gesehen ist es sehr schwierig, da die Logik zu durchschauen. Die genauen Auswirkungen jetzt eines möglichen Brexit auf diesen Plan sind sehr schwierig abzuschätzen. Dieses Projekt Hinkley Point wird ja getragen hauptsächlich von ausländischen, nicht britischen Unternehmen, vor allem französische EDF und chinesische Investoren auch. Und ein Aspekt von Brexit, das jetzt noch völlig unklar steht, ist der Status Großbritanniens innerhalb des Euratom-Vertrags nach Brexit. Laut Theresa May soll Brexit auch solche Vereinbarungen eine Auswirkung auf solche Vereinbarungen haben. Oder grob gesagt, wir sollen auch aus Euratom austreten, ist die Absicht. Ob dann, wenn das tatsächlich so stattfindet, ob der EDF jetzt dann weiter an diesem Projekt teilzunehmen bereit ist oder überhaupt nur teilnehmen kann, steht in Frage. Insofern ist es möglich, dass Brexit kontra den Absichten der Regierung, negative Auswirkungen auf deren Nuklearprogramm haben kann.
In der Diskussion unter den Experten heute war die Stimmung doch sehr von dem Bedauern über den Brexit eingenommen. Diese Lose-Lose-Situation dürfe das europäische Einigungswerk aber nicht gefährden. Wie hast du das Stimmungsbild wahrgenommen? Angesichts von den Vorschlägen Macrons ist auch einige Euphorie bemerkbar, die EU auf dem Weg zu einer politischen Union zu vertiefen.
Ich teile deiner Meinung, dass die Grundstimmung war allgemein oder universell ein Bedauern über Brexit, aber es fiel mir auf, dass es entstand eine kleine Diskussion über Pragmatik, ob Pragmatik eine britische Eigenschaft sei oder politische Eigenschaft oder eher eine deutsche. Und mir war aufgefallen, dass in dieser Frage Brexit ist es ganz klar die britische Politik, die von Ideologie vorangetrieben wird. Und ich fand die deutsche Einstellung bisher, was hat Herr Cornelius heute Morgen gesagt, sehr, sehr geschäftsmäßig. Man könnte auch sagen pragmatisch. Was mich ein bisschen enttäuscht hatte, konkrete Vorschläge gab es wenig für eine tiefere Demokratisierung. Und das wäre vielleicht von meiner Perspektive eine verpasste Chance. Denn die Probleme, die ganz klar eine Rolle mitgespielt haben bei dem Brexit, die ganz klar mit zugetragen haben, und darunter zähle ich auch die sogenannte demokratische Defizit, ein fehlendes Engagement der Wähler in die moderne europäische Politik. Es wäre eine verpasste Chance, wenn jetzt Europa nicht darauf reagieren würde. Denn lasst uns nicht vergessen, dass diese euroskeptische oder sogar ausgesprochen antieuropäische Stimmung, die eine so große Rolle bei Brexit gespielt hat in Großbritannien, sie ist nicht nur ein britisches Phänomen. Und dieses Problem eines demokratischen Defizits, die gibt es auch in ganz Europa. Und die Antwort auf Brexit von europäischer Seite kann nicht nur und immer einfach mehr Europa sein. Das wurde heute auch so ausgesprochen, es müsste nicht quantitativ, sondern qualitativ definiert sein. Also nicht mehr Europa, sondern besseres Europa. Die konkrete Vorschläge gab es da weniger.
Sind die Bürger nicht bereit für mehr Europa, weil sie nicht wissen, was sie sich davon versprechen können? Wie kann Vertrauen in das europäische Einigungswerk zurückgewonnen werden? Und welche Akteure stehen dafür aus deiner Sicht in der Pflicht?
Ich glaube, diese Frustration über über immer mehr Europa, die ist sehr weit verbreitet. Und ich weiß nicht da, ob es richtig ist zu sagen, dass die Nationen den Wählern mehr geben müssen. Das ist vielleicht ein Teil der Antwort. Aber die europäischen Institutionen müssen sich auch besinnen, wie sie die Wähler, die Bürger, die Bevölkerung näher einbeziehen kann und den allen wieder das Gefühl geben, an der politischen Entwicklung richtig teilzuhaben.
Hier auch nochmal die Bitte, das Szenario No Deal Means Remain zu erläutern. Ist das eine Utopie oder ist es realistisch denkbar, dass die aktuelle Regierung abgelöst wird und es doch eine politische Initiative für ein Remain gibt?
Es ist zumindest nicht undenkbar. Auch in meiner kurzen und sehr groben Prognose selber habe ich gesagt, dass ich der Meinung bin, wenn das Ende der Verhandlungsperiode sich naht und es ist kein Deal in Absicht, dass ich es dann für gut möglich halte, dass es eine Abwechslung im britischen Team gibt.
Wer sind denn die Akteure? Muss es einen Regierungswechsel geben oder kann es auch innerhalb der Tories einen Umschwung hin zu einer Remain-Initiative geben?
Also meine persönliche Prognose ist, dass es innerhalb der Tories bleiben wird, dass in der Situation, also man naht das Ende der Verhandlungsperiode oder es ist kein Deal in Absicht. Ich glaube dann, es gibt starke Kräfte in der Wirtschaft, nicht zuletzt, die das als völlig undenkbar betrachten, dieses No-Deal-Szenario. Und sie werden sich dann stark machen. Also vergessen wir nicht, dass die Conservative Partei hauptsächlich aus der Wirtschaft finanziert wird. Wenn diese Situation zustande kommt, dann halte ich es für gut möglich, dass Theresa May dann zu einem Rücktritt gezwungen wird. Also ein Teil der Erklärung, warum das nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist, dass ein Nachfolger nicht klar zu erkennen ist. Aber ich glaube, in dieser Situation wird die Conservative Party, die Tories, eine Nachfolgerin, einen Nachfolger finden. Denn das raison d'être der Conservative Party letztendlich ist, an die Macht zu bleiben. Und das hat sie erfolgreich bewiesen über 100 Jahre. Sie ist vielleicht die erfolgreichste demokratische Partei des Westens und sie lässt sich gerne nicht aus dem Machtstuhl schieben. Das halte ich im Moment für vielleicht die wahrscheinlichste der Szenarien, die sich bieten zurzeit. Das soll nicht heißen, dass es wahrscheinlicher als 20% oder 25% ist, aber es ist wahrscheinlicher als die anderen.
Könnte die Labour-Partei ihren Kurs noch einmal ändern? Corbyn hat den Brexit ja zumindest nicht aktiv bekämpft.
Ja, das ist das Problem. Die Labour-Partei ist kaum mehr einig in dieser Frage. Tony Blair ist noch eine interessante Stimme, aber eine sehr zweideutige Stimme. Er ist als politische Figur so negativ verfärbt inzwischen, dass seine Unterstützung vielleicht genauso wenig, so viel problematisch ist, als es hilft.
Könnte es auch zu einer Ablösung Jeremy Corbyns kommen, verbunden mit einer pro-europäischen Kampagne?
Nicht auszuschließen, aber ich halte es für weniger wahrscheinlich als das Szenario, dass die Tories irgendwie sich an die Macht halten. Was ich heute gesagt habe, war, also mir schwebt das Bild eines Shakespeare-Tragödie vor Augen. Und ich denke, dieses Szenario, Ablösung von Theresa May, eine Verlängerung der Verhandlungsperiode und schließlich ein Half-in-Half-out-Lösung, etwa wie Norwegen vielleicht, das Endergebnis sein wird, das scheint mir das wahrscheinlichste Szenario, gerade weil es die wenigsten Leichen auf der Bühne hinterlässt. Mhm. Alle Ausgänge werden jetzt in der britischen Politik Leichen auf der Bühne zurücklassen. Aber die wenigsten Leichen vielleicht bei diesem Szenario. Und deshalb ist es das Wahrscheinlichste.
Okay, nochmal einen Schritt zurück. Würden die EU-27 den britischen Wunsch zu bleiben denn akzeptieren?
Ich schätze ja, denn der Brexit, sollte er stattfinden, ist ganz klar ein Verlust für Europa. Problem wäre, wenn die EU dann einfach sagt, ja, okay, alles klar, das war nur ein Fehler, es kommt wieder rein, Jungs, es wird alles wieder gut, ohne sich zu ändern, dann hat es die Quellen des Problems nicht angegangen. Und das Problem in Großbritannien wird dann weiter bestehen. Es wird nicht beseitigt durch ein verfehlter Brexit, wenn man das so nennen darf.
In vielen Politikfeldern ist weiterhin keine Rechtssicherheit erkennbar. Ist die Nervosität groß angesichts der Unklarheiten im Arbeits- und Ausländerrecht der EU?
Klar. Denn die Leute, die viel unterwegs sind zwischen Großbritannien und Festland Europa, das sind die Leute, die Remain gewählt haben. Das sind nicht die Leave-Befürworter. Das sind die Cosmopolitans. Die Leute, die Theresa May beschuldigt hat, kein Vaterland zu haben. If you're a citizen of the world, then you're a citizen of nowhere, hat sie gesagt. Und das ist eine unwahrscheinlich exklusive und enge Sicht der Identität, finde ich.
Wie könnte sich Großbritannien auf mittel- und langfristige Sicht nach dem Brexit entwickeln?
einige Bilder, wie man ein Post-Brexit Großbritannien sich vorstellen könnte. Zum Beispiel sehr negativ gesagt als vergleichbar mit Österreich nach dem Ersten Weltkrieg, sozusagen ein chaotische Zerstückelung. Das wäre eine Möglichkeit. Dann, mir gefällt dieses Bildnis eines Sündenbocks, dass sich Großbritannien da als Sündenbock Europas darstellt. Eine Insel vor dem Festland, wo die ganzen Sünden der verfehlten Modernisierung und der neoliberalen Wirtschaftspolitik aufgeladen werden. Und die Existenz dieses Sündenbocks lasst den restlichen Europa vorankommen. Und was war die dritte? Ah ja, die dritte war die Positive, dass nach einem chaotischen und tragischen Brexit wird sich Großbritannien aufteilen in sondern mehrere moderne europäische Verfassungsrepubliken. Zum Beispiel England und Wales zusammen, Schottland als separate Republik und vielleicht ein wiedervereinigtes Irland. Und alle drei neu entstandene Staaten würden sich modernisiert haben durch dieses kathartische Erlebnis von Brexit.
Und in der Perspektive, wenn sie sich modernisiert haben, wieder mit der EU assoziieren.
Klar, ja, hoffe ich.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ray.
Bitte sehr und danke auch.